Ah ja, alles Herr bist du. Wir haben so viel gesungen von Jesus hier heute Abend. So, in ihm ist die ganze Fülle, das ist das Brot, das ist das Leben, das ist die Auferstehung. Halleluja. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer brauchen. Und das ist was ganz Tolles. Jesus hilft den Menschen, er versteht die Menschen. Er ist gekommen, um Menschen zu befreien, zu erlösen von dem Joch des Teufels. Er kam, um die Menschen selig zu machen. Das ist Jesus. Also sag mir, gibt es noch einen besseren Freund, einen besseren Helfer, einen besseren Herrgott, einen besseren Heiland? Die Menschen sind vom Teufel überwältigt, belogen und betrogen worden. Und Jesus kam, die Menschen frei zu machen. Halleluja. Die meisten können nichts dafür, dass es ihnen schlecht geht. Bitte versteh mich nicht falsch. Wir können schon was dafür, wenn wir uns falsch ernähren, falsch verhalten. Aber normalerweise, wir werden in diese Welt hineingeworfen. Und vielfach sind die Eltern schuld, ist die Gesellschaft schuld für unser Schicksal. Und Jesus kam uns, um hier rauszuholen, uns zu dienen, uns zu ermutigen, hier uns einfach vorwärts zu bringen, weiterzubringen. Das ist Jesus. Oft sind die Eltern schuld. Nicht einmal die, denn sie haben oft schwierige Zeiten gehabt. Sie sind noch eine Nachkriegsgeneration gewesen unter manchen Umständen. Sie haben aus den Trümmern hier unsere Stadt aufgebaut und was auch immer ist. Und sie haben ihr Bestes gegeben, aber sie konnten vielleicht für uns nicht so viel Zeit nehmen, wie wir gebraucht hätten. Und so, wir hängen jetzt in der Luft, dann geben wir das, was wir erlebt haben, an unsere Kinder wieder weiter. Und so pflanzt sich das Unglück und das Unheil fort. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. So, ich möchte heute die Wahrheit sagen. Jesus will dir helfen. Er will, oft kann er das nicht, aber er will. Er ist bereit zu helfen. Und auch dich da rauszuholen, wo Satan dich manipuliert hat und dich reingelegt hat und was auch passiert ist. Der Herr will dich von diesen ganzen Monstern, Verbrechern, Ganoven, Mafiosis einfach befreien. Die Welt wird fremdgesteuert, von wem auch immer, das ist, lasse ich dahingestellt. Jeder muss selbst verstehen und beurteilen, was es ist. Aber der einfache Mann wird ausgeraubt, ausgeplündert. Der Arme wird immer ärmer und der Reiche wird immer reicher. Das ist ein Fakt. Wenn du was über die Verbrecher sagst, dann bist du gleich Verschwörungstheoretiker oder Rassist oder ein Nazi oder ein Faschist. Mein Vater war ein Faschist, weil er nicht bei den Stalin im Kolchos gearbeitet hat. Wir waren als Faschisten. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man in die Schule kommt. Dein Vater ist ein Faschist. Was es auch immer ist. Ich wusste gar nicht, was ein Faschist ist. Aber er war einfach anders als die anderen. Und die Hälfte meiner Familie ist ja vom Stalin nach Sibirien verfrachtet worden. Was können die Menschen dafür, wenn sie dann plötzlich woanders aufwachen? In Matthäus Kapitel 9, Vers 27 sagt der Herr, und da Jesus von dannen weiter zog und weiter ging, kamen zwei Blinde. Und die schrien und sprachen ihm, ach, du Sohn Davids, Jesus, erbarm dich unser. Und da er heimkam, traten die Jünger zu ihm und so weiter und sagten, Meister, siehst du, was sie geschrien haben? Du hast ihnen geholfen, du hast dich da erbarmt. Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich unser, mach uns sehen. Die schrien ihm nach. Und ich habe eines festgestellt, Menschen, wo ihm nachschreien, die sich bemerkbar machen, die Hilfe rufen, denen wird geholfen. Du musst nur draußen auf der Straße Hilfe schreien und alle drehen sich um. Da kommt gleich Feuerwehr und Krankenwagen. Und so ist es auch im Glauben beim Herrn Jesus. Und als sie heimkamen, da heißt es, und da sagte Jesus zu ihnen, glaubt ihr, und wenn ihr glauben könnt, dann könnt ihr sogar zum Berg sprechen und der Berg wird sie wegheben und ins Meer sich versenken. Glaubt ihm. Und dann lesen wir an einer anderen Stelle vom Herrn Jesus, und er rührte die Augen des Blinden an und er sagte, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. So viele Menschen haben keinen Glauben, wollen gar nicht glauben oder haben Probleme mit dem Glauben. Wie glaubt man richtig? Und ich will darüber heute sagen, Jesus ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Ein Heiland für die, die kein Heil, keine Erlösung, gar nichts haben. Und dann, das Interessante ist in dieser Geschichte, Matthäus 9, Vers 27, hier in diesem Vers, seht zu, sagt Jesus zu den Geheilten, seht zu, dass niemand erfahre. Eigentlich, wir als Christen, wir als Pfingstler, wir geben gerne Zeugnis erzählen, was der Heiland getan hat, da ist das passiert und so weiter. Und hier sagt der Herr Jesus den Blinden, sagt nichts, was passiert ist. Warum? Die Menschen sollen sehen, dass mit ihm was passiert ist. Denn plötzlich braucht er keinen Stock und keinen Blindenhund und die ganze Bettelei. All das braucht er nicht, dass mit einem passiert ist. Menschen müssen sehen, dass Jesus einem geholfen hat. dass es mit ihm besser geworden ist, dass er das nicht mehr braucht, was er früher gebraucht hat. So was Jesus an dir und an mir und uns tut, das geht niemand was an. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, verstehst du? Jesus will uns helfen. Oft zerreden wir die Heilung, das Wunder, die Segnung, was es auch immer ist, wenn wir den Leuten erzählen, die nicht verstehen, das glaube ich dir nicht. Lass mal 10 Jahre rübergehen. Oder als ich erzählt habe, ich bin Christ geworden, Halleluja, ich war so glücklich, so happy, dann sagen meine Freunde, nicht Christ natürlich, das ist alles Strohfeuer. Verstehst? Und so, das hat mich deprimiert. Was? Der Heiland heizt mit Stroh. Verstehst du, alles nur Strohfeuer? Und so ist am besten, du sagst gar nichts. Du lebst dein Leben, du gehst fröhlich deine Straße, so wie dieser Kämmerer dort aus Äthiopien. Und man sieht, dass man keine Brille mehr braucht, dass man keinen Blindenstock mehr braucht und Blindenhund braucht oder sonst was auch immer ist, dass man niemand sich einhängen muss, wenn du geheilt worden bist. Das sieht man. Und deshalb, für mich ist groß und wichtig, dass die Menschen sehen, mit uns ist was passiert. Wir sind zum Heiland gekommen, wir haben den Herrn angerufen, wir haben den Herrn gesucht, wir haben den Herrn gefunden und wir sind sehend geworden. So, die müssen nicht mehr weiter fragen, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß jetzt, wo der Weg ist. Ich sehe dort, wo es hinführt. Jesus macht uns Sehende und Wissende. Die Emmaus-Jünger, du siehst, man kann sogar mit dem Heiland gehen, man kann mit dem Herrn Jesus reden, man kann ja Bibelauslegung in der Gegenwart des Herrn erfahren und man ist vom Judaismus so verblendet, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Ihre Augen wurden gehalten durch Vorurteile, durch falsche Informationen, durch ja Kritik und was weiß ich. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Und dann beim Abendmahl, plötzlich wurden ihre Augen geöffnet. Und sie sind heimgesprungen nach Jerusalem. Der Herr ist uns erschienen. Das ist, da musste man nicht mehr groß erzählen. Man hat denen angesehen, mit denen ist was passiert. Wenn du mal eine gesegnete Stunde hast, wenn du in der Gegenwart Gottes warst und dann kommst du raus aus der Gegenwart Gottes, dein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels, da muss man dich nicht mehr fragen, wo waren sie? Was haben sie gesoffen, getrunken oder was weiß ich, gegessen? Nein, da sieht man, dir ist was passiert. Wo warst du denn? Jesus kam für die Menschen, die in Not sind, und er kam für alle Menschen. Für die Juden, für die Deutschen, für die Amis, für die Russen, für die Araber, für die Moslems, für alle Kulturen. Der Herr Jesus kam für alle Menschen, auf dass alle, die an ihn glauben, und jetzt hör zu, nicht verloren werden, nicht kaputt gehen, nicht zugrunde gehen, sondern gerettet werden von was auch immer und wie auch immer. Nicht nur, dass ich Seelenfrieden bekomme, sondern mein Problem wird gelöst. Jesus ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Das Interessante und das Gute dabei ist, der Herr Jesus lässt sich nicht vermarkten, nicht von den Religiösen und nicht von den Kirchenleuten und so weiter. Er lässt sich für seine Zwecke nicht einspannen. Er macht, was er will, wo er will, wie er will und wann er es will. Versteht? Er lässt sich nicht vermarkten. Herr, heute, ich bete schon 7 Stunden, Herr, lass Erweckung kommen. Du kannst noch 70 Stunden beten. Und vielleicht nur 7 Minuten manchmal, verstehst du? Und dann platzt die Bombe. Und der Herr lässt was Großes geschehen. Jesus will dir helfen. Und jetzt ein paar Gedanken. Wozu, wofür will er mich helfen? Oder zu was? Er will mir helfen, dass ich mich selbst annehmen kann. Ich weiß nicht, wo es dir geht. Manche Leute stehen vorm Spiegel und sagen, ich bin zu dick. Oder ich werde schon langsam grau. Oder ich habe so viel Runzeln. Oder was auch immer ist. Wir sind nie perfekt. Wir möchten immer gerne so sein wie die anderen. Aber der Herr Jesus hilft dir, dass du dich selbst annimmst. Als Mann, als Frau, als Teenager, als Arbeiter, ja, was auch ist, als Gläubiger, als Schwacher. Wir möchten immer stark sein. Wir möchten gerne anders sein wie die anderen. Aber der Herr sagt, nimm dich so an, wie du bist. Zum Paulus hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Nimm dich so an. Das ist das Erste, was wir so lernen. Wir möchten gleich gesund sein. Der Herr sagt, nimm dich auch als Kranke an. Manche Leute sagen, Krankheit ist vom Teufel. Aber ich habe festgestellt, auch Krankheit kann eine Gabe Gottes sein. Manche von uns wären gar nicht hier, wenn sie nicht vorher krank gewesen wären. Die wären gar nicht gekommen. Aber die Not hat uns zum Herrn getrieben. Die Not hat uns zum Herrn gebracht. Und ich denke noch an den Apostel Paulus. Der betet schon 3-mal und wenn einer beten konnte, das war der Apostel Paulus als Pharisäer. Und die Juden sind Weltmeister im Gebet. Oh Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und was sagt der Heiland? Lass dir an meiner Gnade genügen. Und Paulus weiß warum. Damit ich mich nicht überhebe der göttlichen Offenbarungen. Stell dir mal vor, deine Gebete werden prompt erhört. und da passieren Wunder am laufenden Band und so weiter, dann sagen die Leute, ja, der kann gut glauben. Aber wenn einer krank ist und trotzdem glaubt und trotzdem sich an der Gnade Gottes genügen lässt und sagt, ja, der Herr trägt mich durch, das ist sich selber anzunehmen. Und das ist, wozu der Heiland uns hilft und wozu er in diese Welt gekommen ist, dass wir uns annehmen und abfinden mit unserer Situation und zurechtkommen. Du glaubst gar nicht, was du alles kannst. Weißt du, Not macht erfinderisch. Nicht nur die Liebe, aber auch die Not macht erfinderisch. Und wir müssen immer wieder uns selbst finden. Und das ist, was der Herr Jesus hilft. Der Herr Jesus zeigt uns, wie du das machen sollst. Er gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Ich denke nur, die blutflüssige Frau in der Bibel. Sie sagte, wenn ich nur könnte den berühren, den Herrn Jesus, ich würde gesund werden. Und sie hat das ganze Geld den Ärzten ausgegeben. Aber diese Not hat sie zu dem richtigen Arzt gebracht, zu Jesus Christus. Wenn ich nur könnte ihn berühren, ich würde gesund werden. Gott tut erst was, wenn wir am Ende mit unserem Latein sind. Wie hilft uns Jesus? Ganz einfach. Erst wenn wir am Nullpunkt angekommen sind. Ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, Herr, aus mir wird nichts. Oh Gott, was soll mit uns noch werden? Wie geht es mit uns weiter? Die zwei Blinden hier, sie sind sich ihrer Situation bewusst. Wir sind arme Hunde. Wir hängen am Tropf. Wir sind von der Gnade anderer angewiesen. Und nicht nur das, jetzt sind wir sogar von der Gnade Gottes angewiesen. Erbarm dich unser, Herr. Erbarm dich unser. Und sie rufen zu Jesus, dass er ihre Augen öffnet, dass sie sehend werden. Ich habe noch eins festgestellt. Wie hilft uns Jesus? Wann hilft uns Jesus? Jesus hilft uns immer, wenn wir ihn bitten. Gott tut nichts ungebeten. So wie er auch nichts tut, ohne vorher anzukündigen, so müssen auch wir ihn zuerst bitten. Er tut nichts ungebeten. Also er will gebeten werden. Ich bin ganz sicher, Gott wird dich mit einem Schlag heilen, wenn du das tust, was in der Bibel drin steht. Da heißt es, rufe den Ältesten. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Sie werden kommen und mit ihm beten. Die Ältesten müssen nicht glauben. Du musst glauben und die Ältesten rufen. Und dann wird das Wunder passieren. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, aus Marbach war die, das ist bei Heilbronn und so weiter. Und ich komme von Norddeutschland heim, bin erschöpft, müde. Und dann ruft sie, Pastor, Pastor. Und dann krächzt sie, sie kann nicht mehr sprechen, sie ist beim Ersticken, kriegt keine Luft mehr. Kannst du nicht kommen und mit mir beten? Ich habe gesagt, Schwester Meier, sie lebt nicht mehr, sie ist jetzt beim Heiland inzwischen, sind schon viele Jahre her. Und dann habe ich gesagt, welcher Kirche gehörst du an? Du bist ja nicht Glied meiner Gemeinde, du wohnst ja nicht in Heilbronn, du bist in Marbach. Dann sagst du, ich bin katholisch, aber die Katholiken glauben nicht an Zeichen und Wunder oder Gebet für Kranke und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, pass auf, die katholische Kirche hat Krankensalbung oder Ölung, die und so weiter. Ja, aber das ist das letzte Sakrament oder Sterbesakrament. Da habe ich gesagt, ja, du siehst, du stirbst, du kriegst so und pfeifst aus dem letzten Loch. Und da habe ich gesagt, geh zu deinem Priester. Der ist nicht verheiratet, der muss Zeit haben, geh hin und die ist gleich hingerannt, die Kirche war nicht weit weg, geht zum Priester, läutet und sagt, könnte ich die Krankensalbung bekommen? Sagt sie, sterben Sie? Dann sagt sie, nein, aber ich bin krank, ich brauche Gebet und salben Sie mich mit Öl. Und diese Frau wurde von diesem Priester mit Öl gesalbt. Stellen wir vor, noch während der Salbung ist sie geheilt worden. Weil ihr Ältester ist der Priester, der Pfarrer der Gemeinde dort gewesen. Geh zu deinem Pfarrer, geh zu deinem Priester. Aber die meisten Leute schimpfen über den Priester oder den Pfarrer oder den Pastoren und so weiter oder über die Ältesten. Und sie hat die Heilung erlebt. Dann ein paar Tage später ruft mich der katholische Priester an. Und dann sie hat gefragt, wie kommen Sie, dass Sie zu mir gekommen sind. Dann hat sie erzählt, der Pastor Matthäus hat mich zu Ihnen geschickt. Denn Sie sind ja katholisch, gehen Sie zu Ihrem katholischen Priester. Und dann sagte, wissen Sie, ich habe entdeckt, ich habe die Heilungsgabe, sagt der Priester, ich habe die Heilungsgabe. Du siehst, dein Glaube bewegt auch andere Leute noch, dass sie glauben. Ich soll ihm Literatur schicken, der hat keine Ahnung von Krankenheilung und so weiter. Dann habe ich das Buch von T.L. Osborne ihm zugeschickt und dergleichen und etwas über Heilung. Wochen später lese ich in Marbach in der Zeitung, dort gibt es in der katholischen Kirche Heilungsgottesdienste. Ich denke, das gibt's doch nicht. Gerade dieser Priester hier, der hat einfach alle Leute im Rollstuhl oder wo sie war, so 60, 70 Leute in der Kirche eingeladen, hat sie mit Öl gesalbt und die Hände aufgelegt. Du, Heilungsgottesdienste, das hat er immer wieder regelmäßig gemacht. Weißt du, Gott bewegt uns manchmal, das ist auch, dass wir andere Leute bewegen. Gott bringt uns in Aktion, Glaube in Aktion, reißt nicht nur uns mit, sondern zieht auch noch andere mit, so wie diese blutflüssige Frau. Gott tut nichts ungebeten, Gott drängt sie uns nicht auf. Rufe die Ältesten. Das ist, was dir vielleicht fehlt. Rufe irgendeinen Bruder, eine Schwester an. Da muss nicht unbedingt der Pastor kommen. Und wenn du niemanden findest, leg dir selber die Hand drauf und sag, Vater, in Jesu Namen lege ich im Glauben meine Hände auf. Egal, ob ich jetzt auf den Hund, auf die Katze, auf das Auto oder auf mir selber oder auf andere Leute auflege, ist keine Frage. Ich soll nur die Hände auflegen. Wenn du das machst, du hast ein Problem vielleicht, dann leg dir selber deine Hand auf und sagst, oh Herr Jesus, ich glaube an dich, an deine Heilung, an deine Macht, an deine Kraft. Heile du mich. Und du wirst sehen, wie sogar über deine Hände Heilung an dir selber kommt. Ich habe mal so einen Fall erlebt. Der Bruder Pfaff, ein Bruder aus unserer Gemeinde, hat mir ein Video gegeben von einem amerikanischen Pastor. Ich gucke mir dieses Video an, ein altes Video. Und so weiter, ich gucke mir dieses Video an. Und dann sagt der Prediger ganz einfach, der Heilige Geist zeigt mir, du hast am Fuß ein Problem. Hab ich gedacht, wie? Ja, ich habe auch ein Problem. Ich hab Hornhaut oder was da war damals. Ich will nicht ins Detail eingehen. Du hast ein Problem an deinem Fuß. Zieh deinen Schuh aus und leg auf deinen Fuß die Hände. Und während ich jetzt bete, leg deine Hände auf deinen Fuß, wirst du geheilt. Ich habe das gemacht. Ich habe gedacht, sowieso, ich bin im Wohnzimmer, bin ganz allein, gucke allein das Video an. Also mehr reklamieren kann ich mich nicht. Und ich war erstaunt, wie das funktioniert. Wie das funktioniert. Jesus will uns helfen, aber wir machen es so kompliziert. Da muss ein Evangelist aus Amerika kommen oder aus irgendwo aus fernem Lande. Nein, du bist der Evangelist, du bist der Pastor, du bist der Prediger, du bist der Älteste. Gott will dich segnen. Fang an, deinen Körper zu segnen. Ja, überwinde die Glaubenshindernis. Wenn nicht nur könnte den Saum seines Kleides berühren. Weißt du, was bei mir das große Problem war? Als der Evangelist sagt, zieh deine Schuhe aus und leg deine Hände auf deine Füße. Ich musste meinen Stolz überwinden. Warum Gott uns manchmal nicht berührt, ist, weil wir zu stolz sind. Ja, das ist doch Blamage, das ist kindisch. Das ist so einfach. Aber wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen, könnt ihr keine Segnung bekommen. Vielleicht ist es auch jetzt gerade, während ich hier predige, irgendwo jemand, wo diese Predigt hört und das ist ein Problem. Fang an, kindlich für dein Problem zu beten. Und überwinde deinen Stolz. Wenn, solange wir stolz sind, kann Gott nichts an unserem Leben tun. Wir müssen ehrlich sein. Und so wie diese zwei Blinde, die mussten ehrlich werden. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Wir sehen nichts, wir wissen nichts, wir verstehen die Welt nicht. Hilf mir. Und vielleicht verstehst du auch die Welt nicht. Bitte Gott und er wird unser Gebet erhören. Wir dürfen den Herrn um alles bitten. Halleluja. Jesus will dir helfen. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Der Kranke soll einfach seine Sünden bekennen. Und oft ist das Problem für eine Krankheit oder für ein Leiden irgendeine Sünde, eine Rebellion gegen Gott. Nein. Also, da muss, so wie beim Naaman, da muss der Prophet selber rauskommen und selber mir die Hände auflegen und selber über mein Leben den Namen des Herrn anrufen. Aber denk an die Geschichte vom Naaman. Und der Naaman, der Elia hat dem Naaman ganz einfach gesagt, geh und tauf dich 7-mal im Jordan, dann wird alles gut werden. Aber das ist doch so primitiv. Gott geht primitive Wege. Verstehst du, Jesus spuckt mal auf den Boden und reibt die Augen da mit dem Lehm ein und so weiter. Und dann sagt, geh und wasch dich am Wasser und dann wirst du sehend werden. Und so zu Naaman sagt der Herr, geh, tauf dich 7-mal. Und er sagt, nee, also sowas Verrücktes, da fahre ich schon so weit. Und der hat keinen Respekt vor mir. Der weiß gar nicht, wer ich bin. Ich bin der General. Ich habe alles in der Hand. Samaria könnte ich klein walzen. Und was macht er? Seine Knechte sagen, Vater, wenn der Prophet dich was Großes geheißen hätte, hätte es getan. Aber dann sagt er, tauf dich 7-mal im Jordan und dann wirst du gesund und dann wirst du rein. Naja, um Gottes Willen, mach ich das noch. Und das erste Mal hat er sich getauft und getaucht, ist nichts passiert. Da habe ich ja gewusst, dass nichts passiert. Das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal, bis immer noch nichts passiert. Und erst als er sich das siebte Mal getaucht hat im Wasser und dann wieder rauskam, mein Fleisch ist wieder ganz jung und frisch und ich bin rein. Und wir müssen nämlich das tun, was Gott uns sagt. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Ganz frei. Sei ehrlich, sei demütig, tu das, was Gott dir sagt, was Gottes Wort sagt. Und denk nicht, Gott muss dich extra behandeln. Da muss der Prophet rauskommen, dich mit Öl salben, die Hand auflegen und was weiß ich, seinen Hut auf Seite stellen und für dich da groß beten, sogar womöglich noch in Sprachen. Vergiss das alles. Gott handelt nicht nach einer Schablone. Gott handelt nicht nach einer Schablone. Bekenn deine Sünden, das ist Stolz. Und du wirst merken, plötzlich ist der Druck von deiner Seele weg. Und ich habe eines festgestellt, gerade die Beichte, Sündenbekenntnis, ist so ein Geheimnis. Da wirst du weniger Selbstmordgedanken haben, weniger Spannung, weniger Stress. Du kannst dich entladen. Beichte ist sowas wie Blitzableiter. Bekenne. Du hast ein Problem, du hast irgendwo irgendetwas. Und das, der erste Schritt für deine Heilung wäre, find einen Menschen, dem du vertraust. Du musst nicht gleich den Pastor finden. Die Bibel sagt, bekenne einer dem anderen seine Sünden. Verstehst du? Finde jemanden, der, dem du vertraust, deinen Mann. Und meistens, und ich sag dir, ich habe schon Fälle erlebt, dass, wo der Mann der Frau seine Sünden bekannt hat, da ist die Ehe geheilt worden. Da sind so viele Spannungen aus der Ehe rausgekommen. Oder der, die Frau, der Mann, ihre Sünden, was sie alles falsch gemacht hat. Du weißt, was dich krank macht, was dich schwach macht, was dich arm macht. So, der erste Schritt der Heilung ist, bekenne deine Sünden. Oder ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde. Manchmal rate ich, manchen Leuten habe ich gesagt, fahr nach Köln oder fahr nach Hamburg oder was weiß ich wo und geh zu irgendeinem Priester, zu irgendeinem Menschen, den du gar nicht kennst und dann beichte und dann bist du wieder weg, verstehst du? Aber du wirst merken, wie erleichtert das ist. Ich habe sogar einen Fall mal gehabt, wie ich bete, da kommt jemand und ich wollte diese Beichte nicht, diese Seelsorge nicht abnehmen, denn dann beißen dich die Hunde, wenn du den Leuten zuhörst und so weiter. Dann kommen sie und dann werden sie böse auf dich und ach, was weiß ich, denn du weißt zu viel von denen. Und habe ich gesagt, diese Schwester bete ich so und dann sehe ich einen Taxifahrer gerade vorbei. Habe ich gesagt, such dir einen Taxifahrer und bekenne dem Taxifahrer dein Problem. Setz dich ins Auto und lass dich ein bisschen rumfahren und erzähl dem Taxifahrer, was dein Problem ist. Denn gerade bei den Taxifahrern, da beichten oft die Leute, erzählen die Leute. Oder beim Friseur. Aber der Friseur kennt dich, aber der Taxifahrer lässt dich raussteigen und dann kann er wieder weiterfahren. Und die hat es getan. Und die Frau ist befreit und geheilt worden. Weißt du, das sind meine Erfahrungen. Nicht immer dem Priester gleich. Das ist gar nicht gut. Priester sind keine, die Priester können gar nicht groß heilen. Verstehst du? Die Priester sagen, komm, liebe Frau, was ist mit dir los? Diese Hanna im Tempel, bist betrunken. Verstehst du? Die weiß, der Priester weiß auch gar nicht, was das Problem richtig los ist. Aber so ein Taxifahrer, du kannst dich abladen. Und das ist, was uns heilt und was uns hilft, wenn wir unsere Probleme abladen dürfen, unsere Sorgen abladen dürfen. Ja, ganz frei und ganz einfach. Natürlich, ich habe Probleme mit Christen, muss ich ehrlich sagen. Also, wir sind Christen, aber ich habe große Probleme mit Christen. Christen sind nicht seelsorgerlich. Weißt du, wenn du einem Christen was sagst, sie können nicht für sich behalten. Da sind sie gleich wie die BZ, die Bildzeitung. Oder da erzählen sie gleich, weißt du, bei der Schwester oder bei dem Bruder ist das und das los. Nein. Wir sollten eigentlich so frei sein, wenn uns jemand beichtet, jemand uns was bekennt, jemand uns was sagt und jemand sich offenbart, dass wir das für uns behalten. Und vielleicht ist es was ganz Schlimmes und ganz Schweres, dann kannst du nur Gott abgeben. Und lass es dann bei Gott bleiben. Weißt du, manchmal habe ich auch nach manchen Seelsorgespräche große Probleme. Denke, Menschenskind, das hätte ich gar nicht hinter dieser Person gesucht. Ja, aber dann Gott abgeben. Ist ja schlimm. Christen fangen gleich zu richten, verpassen gleich ein Etikett. Thomas der Zweifler. Verstehst du? Gleich ein Etikett. Oder schieben dich in irgendeine Schublade. Der glaubt sowieso nicht richtig, weiß. Und dergleichen. Die Gemeinde sollte ein offener Raum sein. Und das ist, was ich mir wünsche. Ein offener Raum, wo nicht sich jeder abkapselt und jeder nur für sich lebt und man Angst vor dem anderen hat. Oh, niemand darf meine Schwäche kennen. Denn wir sind alle Schwächlinge. Wir sind alle Schwächlinge. Und deshalb heißt beim Jakobus noch hochinteressant, da soll einer dem anderen die Sünde bekennen. Das soll auch der Älteste sagen, du, hoch mal, ich bin auch aus Fleisch und Blut. Ich habe auch Probleme, hier mit diesem Fall umzugehen. Und wenn der Sünder sieht, dass der andere auch Probleme hat und nicht immer den starken Helden spielt, dann wird er offen und ehrlich. Aber wir haben ein Problem in christlichen Kreisen, da spielt jeder den Helden. Spielt jeder den Geilen und den Schärfsten, den Frömmsten. Aber mir gefällt der Apostel Paulus. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und Paulus war ein ganzes Jahr krank. Verstehst du? Der Timotheus war eine ganze Zeit lang Magenleiden. Dass Paulus sagt, trink nicht immer Wasser, trink auch mal ein Gläschen Wein. Ich will dich nicht ermutigen, Wein zu trinken, aber als Medizin darfst du alles. Auch Drogen nehmen, wenn es sein muss, auf Morphium. Nur nebenbei. Manche sind da so, sagen, nein, das ist also nicht koscher, nicht okay. Es geht um deine Gesundheit. Jesus will dir helfen. Und zwar genau so, wie du nicht möchtest, dass dir geholfen wird. Genau anders. Weißt du, er möchte ganz anders dir helfen. Dass du dich demütigst, dass du klein wirst und dass du bescheiden wirst und dass du sagst, ja, ich lasse mich vom Herrn führen. Mein Leben liegt in seiner Hand. Manche Christen sagen, also ich werde mich nicht operieren lassen. Dann gehen sie lieber ins Grab. Und dann werde ich schon entsorgt. Aber wir müssen auch manchmal lernen, Dinge über unser Leben ergehen lassen, wenn Gott es will. Gott muss uns klar sagen, Gott muss uns ganz klar sagen, jetzt du solltest dich operieren lassen. Es ist höchste Zeit. Und manche warten, bis es zu spät ist. Ich habe einen Bruder gehabt, verstehst du, der hat Probleme gehabt. Der Herr heilt mich in Stuttgart. Herr heilt mich, der Herr steht mir bei, der Herr ist der Starke. Ich werde nicht meinen Glauben blamieren, dass ich zum Arzt gehe. Und der hat Hepatitis gehabt, der hat so Gelbsucht. Und habe ich gesagt, Bruder, du musst zum Arzt gehen. Du vergilbst schon langsam. Habe ich ihm gesagt, du vergilbst schon langsam. Der sagte nein. Und dann hat er mir sogar Vorwürfe gemacht, ich hätte keinen Glauben. Und ich habe mit ihm gebetet. Er hat gesagt, ich kann dir nur für dich beten. Aber der Herr kann dich heilen. Und wenn der Herr dich jetzt durch Gebet nicht heilt, Gott heilt immer auf zwei Arten und Weisen. Entweder mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Und die rechte Hand ist das Gebet und die linke Hand ist der Onkel Doktor. Und weißt du, was ist passiert? Nach 3 Wochen war er tot. Und da war es aus mit seinem Glauben. Und er hat dem Herrn so stark vertraut. Der war Gott ungehorsam, statt dass er Gott vertraut. Und so viele Leute sterben an Ungehorsam. Der Herr möchte ihm helfen. Stell dir mal vor, Jesus spuckt auf den Boden, beschmiert die Augen und sagt, geh und wasch dich im Fluss. Und du sagst, also so eine Sauerei. Das soll der Herr Jesus sein. Ja? Glaube ist ein Ort, wo man seine Lasten abgibt und sich abnehmen lässt. Wir singen immer, Lasten verschwinden auf Golgatha. Ja, das ist wahr. Aber ich möchte auch ganz kurz auch hier ein paar Gedanken einfließen lassen, wie Lasten einem wirklich verschwinden. Lasten verschwinden bei Jesus. Golgatha ist eine riesige Müllhalde. Dort wird alles entsorgt. Lasten verschwinden auf Golgatha. Und mir steht hier Jesu Leben. Wir sollen von Jesus lernen. Wie hat Jesus seinen Sieg über alle Probleme, über alle Schwierigkeiten bekommen? Es war Garten Gethsemane, nicht Golgatha. In aller Liebe, so gut wie Golgatha ist. Golgatha ist für die Sünden zuständig. Aber Gethsemane ist da, wo der Engel Gottes kommt und ihn stärkt, als er sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Und nochmals, Vater, dein Wille geschehe. Das ist Gethsemane. In Gethsemane bekommen wir Stärkung, dass wir hier durchgehen können, egal was es für ein Weg ist. Kreuzesweg oder einen Gipfel zu besteigen. Christen sollen lernen, einfach sich in den Willen Gottes zu fügen. Jesus will uns helfen, aber er will uns helfen, im Willen Gottes hineinzukommen. Dein Wille geschehe. Ach Herr, weißt du, ich möchte mich nicht schnipseln lassen. Und ich möchte das nicht, und ich möchte das nicht, und ich möchte das nicht. Der Herr fragt nicht, was du möchtest. Der Herr will deine Demut sehen, deine Bereitschaft sehen, deine Hingabe sehen. Bist du wirklich bereit, alles für mich zu opfern? Alles hinzugeben? Christen sollen weiter Liebe üben, Vergebung praktizieren. Und wenn wir das tun, wenn wir anfangen zu vergeben und die Leute nicht mehr verdammen und verurteilen, oder was auch immer ist, plötzlich wird uns selber geholfen. Was du anderen tust, das wird dir angetan. Wie hilft uns Jesus? Sehr praktisch. Sehr einfach, sehr natürlich. Viele Gemeinden sind zu heilig. Kein Sünder traut sich in die Gemeinde hinein. Verstehst du, wir sind vollkommen, die Elend. Wie war das? Ich habe in Frankfurt Oder, bin ich nicht in Frankfurt Oder, in Frankfurt am Main, da bin ich mal als junger Christ mal mit dem Zug gefahren und da steige ich aus am Bahnhof, da stehen welche, hier, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Mormonen waren das. Mann, oh Mann, Heilige der letzten Tage. Sauber schwarz angezogen, Missionare aus Utah, USA. Heilige der letzten Tage. Und so viele spielen auch Heilige der letzten Tage. Jesus, hier kommen wir Versager. Und wir sind alles Versager. Wenn du genau hinguckst, dein persönliches Leben, Weißt du, er ist für die Kranke gekommen, nicht für die Heilige. Er ist für die Sünder gekommen. Jesus ist gekommen für die, die nichts mehr haben, die verloren sind, die ihr ganzes Geld den Ärzten gegeben haben, die schon alles probiert haben. Gewiss, wir müssen alles probieren, was wir können, und dann müssen wir den Rest Gott überlassen. Ich habe getan, was ich tun konnte. Und jetzt, wenn ich nur könnte, ihn noch berühren, das wird mir schon reichen. Der Herr Jesus macht uns das Leben nicht schwerer, als es ist. Das Leben ist schwer genug, Leute. Er nimmt uns die Lasten ab, wenn wir sagen, Vater, dein Wille geschehe. Und ich weiß selber, was ich spreche. Und ich predige für mich selbst und ich lerne selbst diese Situation. Weißt du, wir können uns manchmal den Willen Gottes nicht akzeptieren. Als meine Frau das erste Mal einen Schlaganfall bekommen hat, und sitzt in Moabit im Krankenhaus am Bettrand und sagt, ja, und sie ist ganz stramm und sagt, Johannes, der Herr hat heute Nacht mit mir gesprochen, ich werde heimgehen, also nicht nach Hause zu mir, sondern zu meinem Jesus in den Himmel. Und ich habe mich erschreckt, bin nach Hause, ich habe zwar noch mit ihr geredet, habe gesagt, ja, Heile, du kommst zu mir nach Hause, bin noch zu Hause und bete und sage, lieber Gott, du kannst nicht meine Frau mir wegnehmen, wir sind noch so jung, wir sind schon ein paar Jahre her, verstehst, wir haben noch so viel vor, und ich weiß, Gott hört unser Gebet, wenn wir beten, er hört alles, auch wenn es Unsinn ist. Gott hört Gebet, er ist ein Hörer der Gebete. Und dann bete ich, liege auf dem Boden, ich sehe noch wie heute, wie ich mit Gott kämpfe. Herr, das kannst du nicht machen. Freilich, er hat mein Gebet erhört. Meine Frau ist nach Hause gekommen zu mir, ist nicht in den Himmel gegangen und so weiter. Aber ich habe die Hölle durchgemacht. Wenn du nicht im Willen Gottes bist, machst du die Hölle durch. Ich habe über fast 30.000 Euro verloren, musste meine Lebensversicherung und alles auszahlen, damit sie zuerst im Pflegeheim gepflegt werden kann. Und ich würde heute sagen, ich würde sowas nie mehr machen. Ich würde sagen, Herr, dein Wille geschehe. Auch wenn ich für andere bete, ich bete auch nicht mehr, Herr, du musst diese Person unbedingt heilen. Nein, ich mache immer noch ein Komma oder Klammer auf, Klammer zu, dein Wille geschehe. Wir sollen aufhören, auch für Probleme zu beten, für Probleme anderer Leute, dass wir da beten, Herr, das muss unbedingt den Bruder aufrichten oder den wieder gesund machen oder was weiß ich. Nein, denn die Menschen selber machen die Hölle noch manchmal durch, wenn sie nicht im Willen Gottes sind. Nicht nur, dass du Lehrgeld zahlst, sondern die leiden auch mit und sagen, warum muss ich das alles? Jesus nimmt uns die körperlichen Lasten, die seelischen Lasten. Ja, er nimmt uns die Lasten ab, aber wir sollen es ihm abgeben und er soll es so machen, wie er es will. Dein Wille geschehe. Jesus ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Und er möchte den Menschen die Lasten abnehmen, das Leben leichter machen und das Leben bequemer machen. Stell dir mal vor, was hätte ich in meinem Leben ersparen können, wenn ich nicht durch diese Tiefen gegangen wäre. Gut, ich habe selber viel gelernt. Mehr als ich dachte, verstehst du? Ich wusste gar nicht, was ich alles kann. Verstehst du? Aber dann 7 Jahre meine Frau zu pflegen, und zwar 24 Stunden. Du bist ja Pfleger, du weißt es, wie einfach das so ist. Verstehst? Kein Problem. Kein Problem. Aber ich bin Gott dankbar, auch für diese Lektion. Weißt du, das war auch der Wille Gottes, obwohl es nicht im Willen Gottes war. Es war doch der Wille Gottes, dass ich reifer werde, dass ich mündiger werde, dass ich demütiger werde, dass ich stiller werde. Gott hilft uns manchmal. Und wenn wir beten, ich habe eines noch erlebt, wenn wir Gott um Hilfe bitten, Gott verändert nichts. Er verändert uns. Er verändert uns. Er macht an uns so große Dinge. Jesus hilft uns, aus der Verzweiflung rauszukommen, gibt uns Frieden, ja, und stärkt uns. So wie Jesus im Garten Gethsemane, weißt du, ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, lieber Heiland, guck mal, ich habe meinen Mund zu weit aufgemacht. Bitte vergib mir. Und dann hat Gott mich gestärkt. Dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, ich werde dich hier durchbringen. Ich werde dir Kraft geben. Und ich habe wirklich die Gnade Gottes erlebt, auf finanzielle und wie Gott mir geholfen hat, auf jeder erdenkliche Art und Weise. Ohne diese göttliche Stärkung hätte Jesus nicht Golgatha erreicht. Der Teufel wollte, dass er im Garten Gethsemane stirbt. Aber Jesus wollte, und das war, was Gott wollte, dass er am Kreuz stirbt. Und der Engel sagte erst, ja, zu ihm und bestätigte ihn und gab ihm Kraft, als er einverstanden war für die Wege Gottes. Dein Wille geschehe. So wie Paulus. 3-mal habe ich gefleht. Nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und was ist passiert? Nix. Er soll sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Und Gethsemane war für Jesus ein Wendepunkt. Und ich denke auch für uns, in unserem persönlichen Leben, sollte nicht nur Golgatha was Wichtiges sein, sondern der Garten Gethsemane. Dann kannst du sogar dem Judas einen Kuss geben, der dich verrät. Den Kriegsknechten, verstehst du, kannst du entgegentreten. Dann lebst du ein siegreiches Leben, wenn du dein Gethsemane durchgemacht hast. Vater, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ohne Gethsemane verstehen wir das Leben nicht, können wir die schweren Wege gar nicht verkraften. In Gethsemane erlebst du die Lehre des Heiligen Geistes, die Stärkung des Heiligen Geistes. Du entdeckst die Kraft Gottes. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir meine Gnade genügen. Und dann sagte lieber Paulus, oh Gott, ich möchte noch lieber, noch schwächlicher sein, noch gebrechlicher sein, noch elender sein. Herr, wenn das wirklich so ist, und ich muss euch ehrlich sagen, auch die Zeit, die ich durchgemacht habe, diese 7 Jahre, ich möchte nicht missen, die haben mein Leben bereichert. Meine Predigten, ich weiß nicht, ob ihr das beurteilen könnt, aber meine Predigten sind tiefer geworden, bin menschlicher geworden, sensibler geworden und vieles andere mehr. Jesus wusste, von dem Moment, als ich Ja zu dem Willen Gottes sagte, dass es plötzlich ja eine andere Macht ihn übernommen hat. Plötzlich hatte er eine innere Überzeugung, das ist der Weg, das Kreuz. Und er lasst doch die Leute sagen und machen und schreiben und schreien und so weiter, was da passiert. Alles dient mir zum Besten. Denn wir sind berufen, denn in der Bibel heißt es, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Plötzlich merkst du, was Berufung ist, wenn du Ja sagst zu den Wegen Gottes. Der Gottesdienst macht einen großen Unterschied in unserem Leben. Weißt du, wenn der Engel uns gedient hat, wenn der Herr uns gedient hat, wenn der Heilige Geist uns gedient hat, plötzlich, wir sind gestärkt. Wir gehen rein, wir fürchten uns nicht. Gewisse Gebete oder Gottes Worte und so weiter, wir brauchen jeden Tag diese Hingabe. Eigentlich, wir müssen jeden Tag Buße tun, jeden Tag um Erbarmen bitten. Unsere Kraft reicht nur für 24 Stunden. Ein Alkoholiker, als ich so in der Drogenarbeit und Alkoholarbeit war und den Leuten beraten habe, ich habe gesagt, Leute, ihr müsst nicht für das nächste Jahr clean sein und trocken sein und sauber sein. Es reicht nur für 24 Stunden. Nur für heute. Sorg nicht für morgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Und wenn du heute durchgehalten hast, dann danke Gott und morgen ist der nächste Tag. Und wir sollen uns nicht für morgen und übermorgen sorgen, sondern immer nur für 24 Stunden. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Und jeden Tag darfst du sagen, Herr, dein Wille geschehe. Was morgen ist, weiß ich nicht. Und übermorgen. Aber heute, dass dein Wille geschieht. Gewisse Gebete werden jeden Tag gebraucht und sind dazu bestimmt, dass der Herr uns passend macht, dass der Herr uns richtig einstellt und so weiter. Herr, öffne meine Augen heute, dass ich sehend werde. Nicht morgen. Ich muss heute erkennen. Morgen geht es wieder weiter. Und deshalb, wenn manche Leute sagen, ich habe mich bekehrt, du musst dich jeden Tag neu dich entscheiden für den Herrn Jesus, für das Leben mit ihm. Jeden Tag ganz neu. Und nicht erst, ich habe mich bekehrt. Eigentlich solltest du jeden Tag dich taufen und einen Bund mit Gott schließen. Aber es reicht, wenn du einmal getauft bist in deinem Leben. So, jeden Tag sich dem Herrn öffnen, jeden Tag dem Herrn zustimmen, jeden Tag seinen Weg wieder betreten. Und dann wird plötzlich dein Leben was Besonderes. Jeden Tag. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Jesus will uns täglich helfen. Er hat mir nie geholfen für die ganze Zeit. Er hat nur fürs Heute geholfen. Und nur heute Kraft gegeben. Und nur heute ein Wort mir gegeben. Und nur heute etwas geschenkt. Und nur so überwindest du den bösen Geist. Nur heute. Den Teufel, den Satan. Das Fleisch, das dich so ständig tyrannisiert. Es ist so wichtig, dass wir nur heute leben. Nicht erst morgen, denn das Morgen gehört uns noch nicht. Und gestern gehört uns auch nicht mehr. Nur heute. Und wir lesen dann von einer anderen Heilung in der Bibel. Das ist die Heilung des epileptischen Menschen, den Jungen da. Da heißt es, er wurde von einem Geist überfallen. Da wurde ins Wasser geworfen, ins Feuer geworfen und was weiß ich. Und hat sich zerkratzt und sich beschädigt. Und da haben die Jünger probiert, den Teufel auszutreiben und sagt der Herr Jesus, fragen sie den Herrn Jesus, warum konnten wir nicht diesen bösen Geist austreiben? Und da sagt Jesus etwas, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten, was das auch immer heißt. Der Teufel arbeitet gerne durch Stürze, durch Fallsucht, durch Stolpern, durch Epilepsie und Straucheln oder Gebrechen, welcher Art auch immer. So arbeitet der Teufel. Warum konnten wir diesen Geist nicht binden? Und der Teufel versucht, die Menschen von dem gesunden Dasein abzuhalten, zu stören. Warum konnten wir? Und fasten und beten. Wir müssen jeden Tag ganz neu uns entscheiden. Ich verzichte. Fasten ist nichts anderes wie verzichten. Ich verzichte. Ich verzichte. Und wenn du auf bestimmte Sachen verzichtest und du weißt, worauf du verzichten solltest, dann das ist, wie Jesus uns hilft. Du musst nicht alles fressen und saufen, Entschuldigung, sondern wir müssen lernen zu verzichten. Vielleicht nur Wasser oder vielleicht nur Knäckebrot und nicht überall dabei sein, nicht alles gesehen zu haben, nicht alles erlebt zu haben. Weißt du, viele übernehmen sich selbst mit ihren ganzen religiösen Aktivitäten. Fasten. Bei dem Kranken in der Bibel, man hört hier, dass er ständig gefallen ist, das war eine Plagerei. Der böse Geist verließ ihn erst, als Jesus kam, der Einzige, der damals noch gefastet hatte. Die Jünger hatten bisher noch nicht gefastet. Aber warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir ihn nicht bewältigen? Und ich sage, eine große Kraft liegt in unserem Leben im Verzicht. Wenn wir verzichten, um Jesu willen, um des Friedens willen und was auch immer sein mag. Satans Macht wird gebrochen in dem Moment, wo wir auf etwas verzichten. Denn der Satan möchte uns immer treiben und jagen. Und ja, aber der Heilige Geist will uns gelassen und getrost machen, ruhig machen. Verzichten. Ich muss nicht überall gewesen sein. Ich muss nur Ja zu Gottes Wegen sagen. Ja zu seinen Wegen. Ich muss nur mit Gott einverstanden sein. Und Jesus kann uns erst dann helfen, wenn wir mit Gott einverstanden sind. Dein Wille geschehe. Dein Einverständnis macht deinen Glauben mobil und groß, nimmt dir jede Angst und gibt dir neue Kraft. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Halleluja. Oh, Heiland, auch wenn der Satan mich mit Fäusten schlägt. Das war nämlich das Problem, dieser Pfahl im Fleisch. Er wollte nicht ständig verfolgt werden. Er wollte nicht ständig angegriffen werden. Denn Paulus kaum war in einer Stadt und Mund aufgemacht hat, gab es gleich Aufstand und Rebellion oder Steinigung oder was auch immer gewesen ist. Endlich mal in Ruhe mal evangelisieren, in Ruhe mal dem Herrn dienen. Wir müssen nur eines mit dem Willen Gottes und wegen Gottes einverstanden sein. Das ist, wie Jesus uns hilft. Er gibt uns Mut und hat uns im Garten Gethsemane bewiesen, sei einverstanden, lass dich von Gott leiten, geh den untersten Weg und den untersten Weg wird dir niemand streitig machen. Den Demutsweg. Ja, geh den untersten Weg und erst dann wirst du wirst du Ruhe für deine Seele finden. Und du machst dann ein ausbalanciertes Leben, ein gesundes, normales Leben wirst du führen, wenn du sagst, Herr, dein Wille geschehe. Ich muss es einfach so hinnehmen, wie es jetzt ist. Ich muss einsam bleiben, ich muss heiraten oder ich muss dort umziehen, ich muss dies und jenes tun. Weißt du, da gibt es so viele Dinge, was du alles tun möchtest und könntest. Eure Zeit ist immer. Aber Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Du musst auf die Stunde Gottes warten und auf den Willen Gottes warten. Und solange das nicht der Fall ist, solange du nicht einverstanden bist, wird Gott dir auch nichts geben. Erst wenn du ruhig bist. Denn dieser Junge wurde hin und her von diesem Dämon gerissen. Hin und her. Mal so und mal so. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das war seine Situation. Würde ich so heute umschreiben. Zwischen Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und dann irgendwo bliebe dann auf der halben Strecke halbtot liegen. Warum konnten wir das nicht tun? Wir sind manchmal schwach, gebrechlich. Manchmal wollen wir alles radikal haben. Weißt du, wir müssen auch verzichten, dass nicht alles so schnell geht. Gottes Mühlen mal langsam, aber trefflich fein. Gott will, dass du eine ganze Sache machst mit ihm und dass es konstant, kontinuierlich einfach weitergehen. Und so wichtig, der Herr Jesus trank diesen Kelch bis zur Neige aus. Wir singen manchmal den bitteren Kelch. Bonhoeffer schreibt, da von guten Mächten wunderbar geborgen, schreibt er auch von diesem bitteren Kelch. Weißt du, wenn wir aus diesem bitteren Kelch getrunken haben, dann werden wir gesegnet. Viele haben gar keine Ahnung vom Abendmahl, was Abendmahl ist. Abendmahl ist auch ein bitterer Kelch. Nicht nur, dass wir das so ein bisschen Saft oder Wein trinken. Abendmahl ist etwas, der Leib Jesu, ein zerteilter, zerrissener Leib Jesu, dass ich das auch annehme. Es ist nicht vollkommen, nicht vollendet. Es ist nicht perfekt. Und Jesus fragt einmal seine Jünger, weil der eine sagt, ja Herr, wo du hingehst, wie gehe ich auch mit. Ich bleibe bei dir, ich lasse dich nicht. Dann sagt der Herr Jesus, ihr könnt den Kelch nicht trinken, den ich trinke. Und du kannst meinen Kelch nicht trinken und ich kann deinen Kelch nicht trinken. Jeder muss auf seinem eigenen Kelch trinken, diesen bitteren Kelch. Und wenn wir das gemacht haben, dann hat der Satan mit seinen dreckigen Fingern keinen Einfluss mehr auf unser Leben. Diesen bitteren Kelch, dann steht der Herr Jesus da, lässt sich verhaften, lässt sich kreuzigen, was weiß ich, was er alles macht. Wenn du aus diesem Kelch getrunken hast, dann hast du eine ganz andere Motivation. Wie will uns Jesus helfen, ist mein Thema heute. Mach ihm nach, sag ja zu Gottes Wegen. Und nicht nur Silvester von guten Mächten wunderbar geleitet und dann aus diesem bitteren Kelch trinken, nein, jeden Morgen zum Frühstück. Was alles auf dich zukommt, was dir passiert, was dir blüht, dass du sagst, Herr, egal, ich weiß nicht, was heute passiert, aber ich weiß eines, dass du über allem Kontrolle hast und alles, was bei mir passiert, muss an deinem Schreibtisch vorbei, genehmigt, genehmigt, genehmigt. Anders geht's nicht. Und du wirst sonst dein Ziel nicht erreichen. Bist du schon so radikal, dass du sagst, Herr, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Dass du selbstlos bist, das ist Selbstlosigkeit. Dein Wille geschehe. Dass du alles aus der Hand Gottes nimmst und keine Abkürzungen suchst. So viele Christen, die sind fromme Slalomfahrer. Weißt du, die wollen sich so an den Nöten vorbei mogeln. Aber der Herr sagt, rein in die Sache. Er will uns was lehren. Ich werde nie vergessen, wir wohnten im Bayerischen Wald damals. Und da war von Grafen Wöhr aus der Kaserne war eine Gruppe Rekruten da in der Grundausbildung. Und da ist ein Offizier, der schikaniert die Leute. Und wir beobachten, was der da macht, so vom Fenster, wie das die Leute schikanieren. Und wir sahen eine Kuhfladen, weißt du, Kuhscheiße. So, und da lässt er einen jungen Mann in den Kuhfladen fallen. Aber der fällt nach links oder nach rechts. Und so lang triezt er die ganze Gruppe, bis der schließlich nicht anders kann, als in den ganzen Kuhscheiße rein und alles verschmiert und dreckig ist. Und dann war er zufrieden. Und dann haben wir hinterher, als wir nachher Pause gemacht haben und er sich geputzt hat bei uns, haben wir gesagt, das ist doch Schikane. Sagte, nein, das ist Grundausbildung. Er muss lernen, aufs Wort gehorchen. Hinfallen, dann fällt er dahin, wo er hinfällt. Egal was es ist, verstehst du? Grausam. Aber das ist die Grundausbildung auch in unserem persönlichen Leben. Grausam. Dein Wille geschehe. Radikal. Und erst dann gibt der Herr uns Ruhe, wenn wir in die Scheiße gefallen sind. Und alles verschmiert ist, alles dreckig ist, du stinkst. Mir hat dieser junge Soldat leid getan. Das habe ich gesagt, als ich dann zur Musterung kam, ich wollte kein Soldat werden. Ich wollte mich nicht schikanieren lassen. Und bin auch nicht geworden bis heute. Aber wie gesagt, beim Heiland ist es so. Er lässt es so lang dich üben und trainieren, bis du soweit bist. Und erst dann, wenn du aufgehört hast, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, nicht nach links und nicht nach rechts, sondern genau dahin, wo der Herr dich haben will, dann wirst du perfekt werden. Dann ist dein Problem gelöst, dann sind wir fertig, dann können wir weitermachen. Aber so viele versuchen sich vorbeizuschummeln an diesen Problemen. Oh Herr, ich möchte ja nicht krank werden. Ich möchte ja nicht arm werden. Ich möchte ja nicht in Not geraten. Ich möchte ja nicht obdachlos werden. Ich möchte ja nicht, dass dies und jenes passiert in meinem Leben. Du musst Gethsemane durchmachen. Und das ist der Weg Gottes. Gott will uns helfen. Und Jesus hilft uns gerne. Aber zuerst müssen wir ja zu seinen Wegen sagen. Jesus kam, um den Willen seines Vaters zu tun. Und er konnte sich auch nicht aussuchen, was er wollte. Er musste das tun, was der Vater wollte. Und der Wille des Vaters war das Kreuz und nicht der Garten Gethsemane. Am Baum irgendwo zu hängen oder einem Baum zu sterben. Gottes Wille ist mehr als nur Gesetze oder irgendwelche Regeln und Verbote und Gebote zu erfüllen. Gott will, dass du die liebst, die unsympathisch sind. Und er hilft dir, diese unsympathischen Kauze zu helfen. Und du merkst, wenn du ja zu Gottes Wegen sagst, zu den Schwierigkeiten, die dir begegnet, dann merkst du, es funktioniert alles automatisch, wenn du Ja sagst. Und da merkst du plötzlich, ja, ich muss da mir gar nicht groß bemühen, es geschieht von selbst, automatisch. Wenn der Wille Gottes verwirklicht wird, weißt du, das passiert von selbst, Tag und Nacht, hoch und tiefer, was auch alles ist, Saat und Ernte, das geht alles automatisch. Das übernatürliche Leben wird nicht mehr zu einer Last und Schwere und so weiter. Oder dass es hart wird, ich ertrage es nicht mehr. Wenn du Ja zu Jesu wegen sagst, erfährst du die Hilfe Gottes, wie er dich durchträgt. Wenn wir das Böse, wenn der Heilige Geist es schafft, das Böse in uns zu entmachten, die Sünde zu überwinden, dann merken wir plötzlich, die Spannungen sind gar keine Spannungen mehr. Da bin ich Herr der Lage. Die Widerstände sind nicht mehr die Widerstände. Und ich bin in seinem Willen, egal was passiert. Dein Wille geschehe. Da kann ich das Vaterunser ganz anders beten. Dein Wille geschehe. Es ist einfach, Gott zu vertrauen, wenn wir es nicht kompliziert machen. Ich möchte Gottes Weg wissen. Ich habe so viel Schlaumeier, so als Christen, die immer wieder mich angehen und mir schreiben oder auch in der Gemeinde manchmal kommen und mich anrufen. Pastor, was denkst du zu der und der Sache? Heute weiß ich, wo ich dran bin. Wenn so jemand fragt, was denkst du zu der und der Sache? Dann frage ich, bei wie vielen Seelsorgern warst du schon? Was haben die dir gesagt? Dann sagt der Pastor sowieso hat so gesagt, Evangelist hat so gesagt, und der hat so gesagt, und der hat so gesagt. Ich möchte wissen, was du dazu sagst. Er sagt, gar nichts. Er sagt, gar nichts. Also die Leute möchten so eine einfache, schlichte Lösung finden. Vielleicht kann der Pastor mal, tu das was Bequemeres sagen, was Schöneres, so ein prophetisches Wort mir geben. Nein. Und ich habe jemand gesagt, er sagt, gut, ich gebe dir kein prophetisches Wort, aber geh auf meine Homepage. Da sind genug prophetische Worte, fast 150 oder 200 prophetische Worte in Deutsch und Englisch und Französisch und was weiß ich, in welchen Sprachen. Also kannst aussuchen. Und dann habe ich gesagt, bete jetzt mal die Nummer und dann kannst du das prophetische Wort aussuchen, was wir hier als Losungen haben. Und hat diese Person sich die Losung ausgesucht. Dann sagt er, aber das ist so hart. So hart. Weißt du, wir suchen immer weiche, leichte Wege, sanfte Wege. So hart. Das hätte kein Pastor ihm sich getraut, ihm zu sagen oder dieser Person zu sagen. So hart. Viele kommen zu Jesus, so wie die beiden Blinden. Sie freuen sich, dass sie sehend geworden haben, haben eine tolle Erfahrung gemacht mit Jesus und so weiter. Und sie wissen, er ist Herr, er kann alles. Und dann tu, was er dir sagt. Und wie geht's jetzt weiter? Wie geht es weiter mit unserem Leben? Wenn du beim Heiland gewesen bist, dann musst du mehr bei ihm bleiben als nur für ein paar Stunden. So viele Christen, und das ist, was meine Tragödie oder Problem ist, was mir ja, so viele Probleme macht. Weißt du, die Leute wollen was vom Heiland haben und der Heiland gibt es ihnen, der Heiland tut es ihnen und dann sind sie weg vom Heiland. Dann gehen sie ihre eigenen Wege. So, der Herr heilt, damit wir was Größeres erleben, als das, was wir erlebt haben. Und in der Bibel heißt es, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, dass nicht noch was Schlimmeres passiert. So viele Christen wundern sich, ja, und ganz beim Billy war das ein paar Mal, sind Leute bei mir angegangen, die haben gesagt, weißt du, seitdem er mit mir gebetet hat, paar Tage später, ist das alles schlimmer geworden. Und ich sagte, es wird manchmal sogar 7-mal schlimmer. Ich warne, es wird sogar 7-mal schlimmer, denn der Teufel lässt niemanden freiwillig gehen. Der Teufel lässt niemand freiwillig, dann macht er alle Geister mobil, sieht alle Register und versucht alles zu zerstören, die Verheißung, das Wort Gottes, die Heilung wegzunehmen. Und wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht beim Heilen bleibst und mehr von Jesus hast in deinem Leben, wirst du sogar das verlieren, was du hast. Gott will was Größeres schenken. Du hast nämlich eine viel größere Bestimmung und einen größeren Zweck in deinem Leben, als nur sehen zu werden. Der Sehende muss gesehen werden und die Leute müssen dann Jesus durch ihn erleben. Denn da sind die zwei Blinde, die waren da, die haben gebettelt und du siehst, was da passiert ist. Und dann musst du weiter wissen, was steht mir zu in meiner Erlösung, in meiner Segnung und so weiter. Was steht mir zu? Was will Gott noch von mir? Er will nicht nur deine Heilung. Er will dich gesund und stark machen und er will dich munter machen, damit du sogar anderen ein Segen sein kannst. Er hat mich errettet, damit ich andere rette. Er hat mich gesegnet, damit ich andere segne. Er hat mich geheilt, damit ich andere heile. Er hat mir gedient, damit ich anderen diene. Und jetzt geht's weiter. Jetzt fange ich an, weiterzumachen. Und du musst wissen, was seine Gnade für mich ist oder für dich ist. Wir sind in seine Wunden geheilt. Halleluja. Aber nicht nur das. Wir sind seine Werkzeuge, sein verlängerter Arm. Verstehst? Wir sind sein verlängerter Arm. Wir sind hier in einem Amt hineingestellt. Niemand wird seliger, heiliger und so weiter nur für sich selbst. Nein, wir sind für andere da. Jesus hilft uns, um anderen Menschen nachher zu helfen. Das ist es. Er hilft uns. Und in dem Moment, wenn wir nicht mehr anderen Menschen helfen und nicht mehr anderen Menschen dienen, nimmt er uns das alles, was er uns gegeben hat, wieder ab. Und es ist vorbei. Dann werden wir krank, schwach wieder und es wird schlimmer als vorher. Weißt du, der hat plötzlich gesagt, für was habe ich dir das gegeben? Ich habe dir nur gegeben, damit du mir dienst, damit du mich verherrlichst, damit du meinen Namen groß machst. So viele Leute, die wollten nur Profit und sich profilieren, aber der Herr Jesus sagt, nein, ich will dich gebrauchen, du sollst mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Gott will nicht, dass du dich quälst, gewiss nicht, aber du kannst ein Segen sein, indem du anfängst zu dienen. Er hilft, um anderen zu helfen. Er heilt dich, um andere zu heilen. So, du sollst den Menschen ein Segen sein. Die Bibel sagt und so weiter, ich will euch gebrauchen, ich will euch segnen bis an die Enden der Erde. Stell mal sowas vor. Das gilt nicht nur für Israel, das gilt für dich. Bis an den Enden der Erde. Was ist mit den Ausländern, mit den Flüchtlingen? Was ist hier mit den Menschen, die in unserem Lande sind? So viele möchten in die Mission gehen. Vergiss deine Mission. Unser Missionsfeld ist hier in Deutschland. Wir sind nicht mehr auf die Mission gegangen, schon viele Jahre, haben keine Missionare mehr ausgeschickt. Aber der liebe Gott hat uns die Flüchtlinge aus Arabien, aus Afrika zu uns geschickt, damit wir nicht mal ihre Sprache lernen müssen. Die müssen unsere Sprache lernen, damit wir ihnen das Evangelium bringen und predigen. Verstehst? Und hier in Berlin gibt es über 180 verschiedene Volksgruppen mit mehr als 5000 Mitgliedern, Angehörige. Ein Missionsfeld seinesgleichen. Und ich weiß, wir haben zeitlang Chinesen gehabt hier in unserer Gemeinde, aus Afrika Leute gehabt, Lingala und Englischsprechende und was weiß ich was. Was wir haben den Menschen gedient. Wir haben nicht geschlafen und uns ausgeruht, sondern gebraucht, was wir hatten. Und wir sollen auch weiter diese Dinge gebrauchen. Wende es einfach an. Jesus hilft dir, damit du anderen helfen kannst. Er gibt uns die Mittel dazu, damit wir anderen dienen können. Hör mir zu. Beschäftige dich nicht nur mit dich selber, sondern beschäftige dich auch mit den Nöten anderer Menschen. Und ich habe eines festgestellt, wenn ich anfange, für andere Menschen zu beten und vor Gott einstehen, Herr, guck mal, die Frau dort, die schleppt solche Lasten, oder der Mann, wie der sich abrackert, Herr, steh ihm bei. Und du wirst merken, Gott segnet, obwohl du die Leute gar nicht kennst. Wir denken, wir müssen alles kennen. Nein, wir beten im Geist und in der Wahrheit. In der Wirklichkeit, was wirklich los ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kannst testen, wenn du mit dem Auto fährst und ich bete für die Leute auf der anderen Straßenseite und sage, oh Herr, siehst du diese Frau? Plötzlich dreht sie sich zu mir rüber, als wenn sie gemerkt hätte, da ist etwas da und da ist wirklich was da. Geist und Geist überträgt sich. Die spüren nicht nur die Hunde, dass sie ein wunderbares Gespür haben. Auch Menschen, die in Not sind, mir hilft keiner, mich versteht niemand. Sondern die spüren, wenn du für jemanden betest. Hilf. Wie gut hat es dir mal getan, als du in Not warst und für dich hat jemand gebetet. Und dich hat jemand durchgebeten, durchgetragen. Überleg einmal, auch in unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde würde nicht existieren, wenn nicht da liebe Leute in der Gemeinde gewesen wären, die die Leute durchgetragen haben. Weißt du, die waren schwanger mit Leuten, wochenlang mit der, ich weiß die Leute nicht mehr, den Namen, alles, verstehst du, wo man durchgeben, in eine Wohnung aufgenommen hat und so weiter. Christine, glaube ich, hieß sie. Oder Christina und so weiter, verstehst du? Und einfach Geduld und nicht aufgeben. Weißt du, Leute nicht aufgeben. Einfach mutig am Ball bleiben. Und unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich, auch wenn du im Moment das vielleicht nicht siehst. Irgendwann kommt es. Hab Mut, Gott zu dienen. Und das ist, was den Teufel stört. Wenn du anfängst, Menschen zu helfen, der Teufel möchte nur, dass du ein Egoist bleibst. Nur ich, Herr, Hauptsache ich. Nein, du und dein ganzes Haus, alle, die mit dir irgendwo in Berührung kommen. Die Bibel sagt mal, eine komische Stelle habe ich diese Tage gelesen, da heißt es, esst das Gute. Esst das Gute. Esst das Gute. Weißt, gib dich nicht mit dem Ramsch ab. Verstehst? Esst das Gute. Nimm das alles aus der Hand Gottes, was alles in deinem Leben bekommt. Esst das Gute. Auch wenn es du vielleicht nicht schmeckt, wenn es nicht bekommt und so weiter. Esst das Gute. Und Gott hat überall was Gutes. Wenn ich manchmal so im Sommer auf meinem Balkon war und die Bienchen zugeguckt habe, es gibt nicht mehr viel, aber es gab noch welche, oder welche gab es immer wieder. Ich habe extra duftende Blumen hingepflanzt, damit die Bienchen kommen. Und das war für mich eines ganz toll zu beobachten. So eine Biene, die war in der Blüte und in der Blüte und der Blüte. Und dann kommen noch andere, die gehen wieder in der Blüte und in der Blüte. Und dann kommt die Biene wieder zurück und geht wieder in der Blüte und in jener Blüte. Also, weißt du, die findet immer noch was. Die findet immer noch was. Und ich sage dir, Gott hat uns so viel gegeben, dass in unserem Leben so viel da ist, dass wir einfach die Liebe weitergeben dürfen, den Duft und die Lieblichkeit Gottes. Esse das Gute. Du musst also nicht nur fasten, dich kasteien und so weiter, bis du zu einem Skelett geworden bist. Was die frohe Botschaft ist, hör zu, gebrauche das, was Gott dir zeigt. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das war die Frage von den Aposteln. Esst das Gute. Und so wird eure Seele Wollust und fett werden, stark werden. Esst was Gutes. Und alle, die ihr durstig seid, heißt es im Wort Gottes und weiter, kommt her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esset. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Halleluja. Beides kauft umsonst. Esse das Gute. Genieße. Und das ist, wie der Herr Jesus uns hilft. Wir brauchen zuerst mal Phasen in unserem Leben, wo wir uns dick und fett anessen und stark werden. Du kannst nicht als Schwächling den anderen dienen und helfen und als Skelett. Du musst zuerst mal ein bisschen robust sein, widerstandsfähig sein. Von wegen als Käse. Nimm, was Gott dir gibt. Und wir werden stark. Uns wird geholfen, indem wir ja all das nehmen, was Gott uns gibt. Auch diese bitteren Kräuter. Beim Passahlamm, weißt du, wir möchten alle das Passahlamm essen, wie die Israeliten dort in der Bibel, aber das Passahlamm musste mit bitteren Kräutern angerichtet werden. Ha, das schmeckt mir nicht. Bitteren Kräuter. Wir möchten nur das Lamm, das Fleisch, oh Herr Jesus, nicht dein, aber die bitteren Kräuter, die dazugehören. Du kannst den Heiland nicht genießen ohne bittere Kräuter. Und ich sage dir, die ganze Medizin ist furchtbar. Die ist bitter. Wir haben nach Tschad für unsere Schwester, die dort missioniert hat, Medikamente runtergeschickt und hier gesammelt in der Gemeinde. Medikamente für Afrika haben wir gesammelt und wir haben sie runtergeschickt. Und da schreibt mir uns die Ursula, sagt, Pastor, du wirst nicht glauben, was die Afrikaner gemacht haben. Gott segne die Afrikaner, was sie gemacht haben. Die haben die Tabletten gelutscht und sobald das Bittere kam, haben sie den anderen weitergegeben. Und dann sich beschwert, dass das, was sie aus dem Westen da schicken oder aus Europa schicken, das funktioniert nicht. Weißt du, nicht nur die Umhüllung, auch nicht die Umhüllung vom Heiland, verstehst du? Das schmeckt mir nicht. Aber das Schöne ist dabei, der Heiland ist zuerst mal süß. Aber dann kommt das Bittere auch noch. Und das Bittere ist, was uns wirklich heilt, was uns wirklich hilft, was uns wirklich auf die Beine bringt. Alles sollen die anderen nehmen. Auf die anderen werden gesund. Und du selber bleibst ein Kranker. Füttere deine Seele mit guten Dingen. Und auch mit den Bitteren. Der Herr will uns helfen. Auch mit den bitteren Kräutern und was auch alles dazugehört. Wie heißt es in der Bibel? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles solches zufallen. Seiner Gerechtigkeit. Die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. Das, was dazugehört. Was zum Reich Gottes dazugehört. Es ist nicht nur Halleluja, Lob und Dank, sondern da ist doch so viel. Wenn du Jesus vertraust und es kommt irgendetwas, was dann passiert, was du gar nicht vorgesehen hast, aber das gehört dazu. Und es begab sich. Es begab sich. Du sagst, Herr, ich liebe dich, ich möchte mit dir gehen. Und dann plötzlich sagt der Herr, das und das. Und dann bist du entsetzt, dass es sich passiert und so weiter. Und zwar ohne Menschenhand. Ich habe mich gerufen. Und meistens, wenn der Heiland hilft und der Heiland arbeitet, kommt es ungerufen und ungebeten. Plötzlich kriegst du einen Anruf. Da liegt jemand im Sterben. Oder irgendeine andere Arbeit. Du musst es nur annehmen, das, was Gott dir gibt. Das ist, wie Jesus uns wirklich hilft. Nicht, wie ich gerne hätte. Aber ich hätte vieles anders. Und würde auch ganz anders machen. Die blutflüssige Frau, die hätte das auch was anderes gerne gehabt. Aber sie muss sie bücken und den Saum seines Kleides berühren. Auf den Knien. Sie hat vorher das ganze Vermögen ausgegeben für die Ärzte und ist nicht besser geworden, ist nur noch schlimmer. Und die beiden Bettler sitzen schon eine ganze Weile da. Und dann kommt Jesus vorbei, das dritte Mal. Es ist hochinteressant. Das erste Mal ging Jesus vorbei, so ein Rummel da. Das zweite Mal geht Jesus an Jericho vorbei und da sitzen die immer noch da. Jesus ging dreimal nach Jerusalem, immer an diesen Bettlern vorbei. Und alle gute Dinge sind drei. Und wenn der Herr etwas an deinem Leben tun will und soll, Gott wirkt das erste Mal, was schläfst du, verpennst du. Das zweite Mal, was soll denn das? Immer wieder das Gleiche. Und dann das dritte Mal, das ist die Stunde Gottes. Gott arbeitet zwei oder dreimal ganz besonders an unserem Leben. So Erbarmen kannst du nicht kaufen. Die schrien dann plötzlich, jetzt ist die Stunde Gottes, jetzt muss was passieren. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner, unserer. Und Erbarmen kannst du dir nicht erarbeiten, kannst auch nicht verdienen, kannst auch nicht kaufen, auch nicht erbetteln. Ist ein Geschenk. Du musst nur deine Einstellung ändern. All das andere macht nachher Jesus. Er bleibt stehen. Weißt du, die Jünger sagen, komm, lass dich nicht so belästigen von diesen Kerlen da. Weißt du, die Menschen möchten Jesus für sich haben. Und sie möchten nicht, dass Jesus da bei denen stehen bleibt. Aber Jesus bleibt stehen und fragt, was kann ich für euch tun? Ihr allein bestimmt, wie es jetzt weitergeht und wie die Heilung vonstatten geht. Ja. So, wir müssen einfach lernen, Gnade ist etwas Unverdientes, etwas ja umsonst. Er bleibt stehen. Eigentlich sollte Jesus weitergehen. Andere Dinge auf dem Programm. Und er wollte andere Menschen erreichen. Er geht auf dem Weg nach Jerusalem, er will die Welt erlösen. Aber er bleibt extra für die zwei stehen. Dein Leben hängt davon ab, weißt du, was der Herr sich vorgenommen hat, was im Buch des Lebens steht. Ist jemand in Christus, da plötzlich passiert dann etwas ganz Neues, was Besonderes. Jesus bleibt stehen und sagt, was kann ich für euch tun? Er kam, um die Menschen selig zu machen. Er kam, um die Menschen zu erlösen von dem Fluch der Sünde, von der Last, von der Gebrochenheit. So viele Menschen, mich macht das so traurig, wir haben so viele Menschen in dieser Welt, die gebrochen sind, zerbrochen wird und die Welt wird immer voller von diesen zerbrochenen Menschen. Und die sind alle unter dem Gesetz statt unter der Gnade. Die leben alle im Alten Testament statt im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist Gnade. Wenn du unter dem Gesetz lebst und das, weißt du, dann mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Aber der Herr sagt, lass mich ran. Lass dir an meiner Gnade genügen. Auch wenn es nicht so schnell geht. Auch wenn es nicht so perfekt ist. Weißt du, so wichtig, dass wir nicht an uns verzweifeln. Und das ist es, solange wir gesetzlich sind, werden wir an uns selber verzweifeln. Ich, elender Mensch, Römer 7, lies mal, was Paulus ist. Ich, elender Mensch, wer wird uns erlösen von diesem ganzen Fluch des Gesetzes? Und dann ist jemand in Christus. Er ist eine neue Kreatur. Römer 8. Es ist so wichtig, dass du umziehst. Aus dem Alten Testament in das Neue Testament. Und dass du diese schmerzlichen Erfahrungen hinter dir lässt und einfach an seiner Gnade genügen lässt. Und ich habe eines festgestellt, auch Schmerzen. Wenn du gegen die Schmerzen ankämpfst und rebellierst und tobst und sagst, Vater, in Gottes Namen und Jesu Namen, nimm die Schmerzen weg. Die Schmerzen werden immer größer. In dem Moment, wo du nicht mehr dagegen ankämpfst, die verlaufen sich. Denn der Teufel will ernst genommen werden. Die Schmerzen, die wollen ernst genommen werden. Schwierigkeiten wollen ernst genommen werden. Probleme wollen ernst genommen werden. Nimm sie nicht ernst. Oh, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Und du machst weiter. Und das ist, was die Wende beim Hiob gebracht hat. Das Leben wird verschlimmert. Wird ja, schwieriger und komplizierter, wenn wir anfangen, dagegen vorzugehen. Wir müssen was tun. Geschwister, wir müssen was tun. Wir müssen mehr beten. Nein, den Herrn arbeiten lassen. Den Herrn wirken lassen. Den Heiligen Geist arbeiten lassen. Sich an der Gnade genügen lassen. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das war Hiob. Jesus hilft in unserem Leben. Und zwar aus Gnade und Güte und Barmherzigkeit. Der Teufel will, dass du dich ans Gesetz festklammerst und mit dem Gesetz argumentierst und mit dem Gesetz was versuchst anzustellen. Was für eine Regel, was für eine Formel soll ich verwenden? Was für ein Gebet soll ich sprechen? Leute, rufe mich immer wieder an. Pastor, kannst du mir ein Gebet formulieren, was ich beten sollte? Eigentlich gar nichts. Sag das, was dir los ist. Jesus, ich verstehe dich nicht. Jemand hat diese Tage mir geschrieben oder gefragt, was soll ich beten? Dann habe ich habe mich geärgert. Und weißt du, manchmal, wenn man sich ärgert, sagt man auch die Wahrheit. Und in dem Fall, was soll ich beten? Sag Jesus, und ich habe das gesagt am Telefon, sag Jesus, ich verstehe dich nicht, aber ich rufe dich jetzt an, bitte, kannst du mir helfen? Amen. Dann fragt die Frau, ja und was ist das Gebet? Habe ich gesagt, du hast das Gebet gesprochen. Das Gebet ist ja schon da. Du hast mit dem Heiland geredet und jetzt warte, bis Gott dir hilft. Erwarte. Weißt du, wir denken, wir müssen irgendeine bestimmte Formeln oder Ritual oder sonst was machen. Nein, einfach reden mit Gott, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Gott vergebe mir dieses Bild. Einfach so reden. Herr, ich verstehe dich nicht. Du bist mir zu kompliziert, zu schwierig. Und du wirst plötzlich merken, es geht weiter. So viele Christen sind wie diese Epileptiker hier in der Bibel, von dem ich gelesen habe, der hin und her gerissen wurde. Und so werden viele Christen hin und her gerissen, nicht nur als wie dieser Kranke hier. Nein, sie machen zeitlang gut, sie machen Fortschritte und dann gibt es wieder Rückschläge. Und Gott will, dass du einfach im Herrn bleibst und dass du nicht den Geist hast, der dich hin und her reißt. Auch in der Gemeinde, auch geistlich, was auch alles ist. Erkenne den Plan Gottes für dein Leben. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Werde fest und unerschütterlich und du wirst merken, Herr, ich bleibe bei dir. Ich bin sowieso ein armer Hund. Verzeih mir. Verstehst du, ich kann sowieso nichts. Mein Leben ist sowieso nichts. Was ist mein Leben? Ja, wir sind alle sterblich. Wir werden geboren, um zu sterben. Nach kurz oder nach lang. Herr, mein Leben ist in deiner Hand. Und mein Leben ist in deiner Hand. Und aus deiner Hand kann mich niemand reißen. Tröste dich da drin. Und lebe mit Jesus ein ganz normales, gesundes Leben. Nicht irgendwelche fromme Spinnerei. Einfach ausgeglichenes Leben. Ich habe Jesus. Jesus hat mich. Ich gehöre Jesus. Bin ein Freund von Jesus. Halleluja. Er ist mein Freund. Ich vertraue meinem Heiland. Lebe ein gleichförmiges, ausbalanciertes Leben. Das ist nämlich, was der Heiland, wozu er uns helfen will, dass wir ein ausbalanciertes Leben leben, innerlich und äußerlich. Aber wir müssen mehr tun. Ja, gewiss. Lass dich nicht treiben. Der Teufel ist nämlich, der dich treibt. Mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr das. Nein, werde ruhig. Geh zum Arzt, zu Jesus, dem himmlischen Arzt, zu dem himmlischen Heiler, zum himmlischen Befreier. Weißt du, und plötzlich merkst du, der macht mich so ruhig. Der hat mit mir gesprochen, hat mit mir gesagt, was mit mir los ist. Und das ist, wie Jesus uns hilft. Er sagt uns, was mit uns los ist. Was uns fehlt? 7-mal sich im Jordan taufen. Na, Ehemann, runter mit dir. Und du wirst plötzlich merken, es gibt nichts Unheilbares und es gibt nichts Unlösbares. Kein Problem ist unlösbar. Der Heiland kann das alles. Er ist mein Helfer. Er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Nimm ihn an, so wie er ist. Und du wirst ausgeglichen sein. Ausgewogen, ausbalanciert, wirst ein ganz normales Leben führen, innerlich und äußerlich. Vater, ich danke dir für Jesus, den Helfer, der ein Helfer für alle da ist, die keinen Helfer haben. Und Herr Jesus, unter diesen vielen Freunden, die heute diese Predigt noch hören werden, Herr Jesus, begegne ihnen. Hilf, dass sie erleben in ihrer Nichtigkeit, in ihrer Vergänglichkeit, in ihrer Armut, in ihrer Schwachheit, in ihrer Krankheit, dass sie deine Kraft erleben. Denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. O Heiland, wirke jetzt in meinen Geschwistern. Und Herr, hilf, dass ihr runterkommen, dass ihr aufhören mit ihrem Stolz und Arroganz und Einbildung. Ja, wir sind was Besonderes. Nein, wir sind alles sterbliche Menschen und abhängig von der Gnade Gottes, so wie diese zwei Blinden, wie der Epileptiker in der Bibel oder wer auch immer. Herr, wir sind abhängig, wir sind gnadenbedürftig, wir brauchen deine Hilfe. Berühre meine Freunde und Geschwister, wo sie auch immer sind, und mach sie gesund und mach sie stark. In Jesu Namen. Amen.